die Wiederkunft des Herrn. Und natürlich überlegt man sich, wie man ein solches Thema behandelt. Und ich habe mich entschlossen, dass ich dem ersten Thessalonicher Brief folgen werde. Ich werde also nicht den ersten Thessalonicher Brief auslegen, aber ich werde ihn als Leitfaden verwenden, um anhand dieses Briefes uns zu zeigen, was es heißt, in der Erwartung des kommenden Herrn zu leben. Wir wissen ziemlich viel über die Gemeinde von Thessalonich, über die Umstände ihrer Entstehung, und die sind für unser Thema bedeutungsvoll. In Apostelgeschichte 16 wird uns beschrieben, wie Paulus zusammen mit Silas und Timotheus nach Philippi kommt, wie dort das Evangelium Eingang findet in den Herzen verschiedener Frauen zuerst und wie sie dann geschlagen werden auf dem Markt, ins Gefängnis geworfen werden, also misshandelt werden, und dann werden sie aus der Stadt hinaus komplimentiert. Man gibt ihnen zu verstehen, wir wollen euch nicht mit dieser Botschaft. Lasst uns in Ruhe. Und dann Apostelgeschichte 17 beschreibt, wie Paulus zusammen mit Silas und mit Timotheus nach Thessalonich kommt. Das liegt ungefähr 160 Kilometer westlich von Philippi. Und er ist ziemlich sicher entlang der Via Ignatia, so hieß seine Ost-West-Verkehrsader jener Zeit, auf dieser Straße marschiert. Oder vielleicht konnte er auf einem Wagen aufsitzen und mitfahren. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle war es eine ziemlich lange Reise dahin. Und dann kommen sie nach Thessalonich, und wir müssen bedenken, was sie gerade erlebt haben, was sie gerade hinter sich haben. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass Paulus nicht wusste, dass er jetzt nach Thessalonich geht und dort eine Gemeinde entsteht und danach einen Brief an diese Gemeinde schreiben wird. Er wusste gar nichts von seinen Orgien in jener Stadt. Und wir fragen uns, was es denn war, das ihn antrieb, weiterzumachen. Natürlich sind mehrere Ursachen zu nennen. Er hatte den Auftrag des Herrn, er hatte die Gegenwart des Herrn, er hatte den Geist Gottes, der in ihm wohnte, und er hatte die lebendige Hoffnung, dass sein Herr wiederkommt. Und das muss ihn in besonderer Weise bewegt haben, denn der Brief, den er dann an diese Gemeinde in Thessalonich schrieb, enthält in jedem Kapitel mindestens einen Hinweis, im ersten und im fünften zwei, auf die Wiederkunft des Herrn. In einem kurzen Brief spricht er siebenmal von der Wiederkunft des Herrn. Und man kann tatsächlich diesen Brief sich einmal so ansehen, die Thessalonicher und das Kommen des Herrn. In Kapitel 1 sehen wir, wie die Wiederkunft des Herrn mit der Bekehrung direkt zusammenhängt. Im Kapitel 2 lernen wir etwas über das Verhältnis von unserem Dienst an den Heiligen und dem Kommen des Herrn. Das Kapitel 3 sagt uns etwas über die Gemeinschaft der Heiligen, wie das in untrennbarer Verbindung steht zum Kommen des Herrn. Also das Zusammenleben in der Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen. Wie das vom Glauben, von der Erwartung auf das Kommen des Herrn geprägt wird. Das Kapitel 4 sagt uns, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen Heiligkeit oder Heiligung und dem Kommen des Herrn. Und das Kapitel 5 zeigt uns, wie das Kommen des Herrn uns zur Wachsamkeit anleitet. Ja, wenn wir das Kommen des Herrn vor Augen haben, dann, ich habe das jetzt einmal anders formuliert, dann haben wir keinen Platz für Götzen. Kapitel 1 sagt uns, dass das Warten auf das Kommen des Herrn direkt zusammenhängt mit der Abkehr von den Götzen. Wir haben dann also keinen Platz für Götzen. Wer auf das Kommen des Herrn wartet, hat keinen Platz für Mutlosigkeit. Das lehrt uns das Kapitel 2. Nun, ich gebe jetzt nur seinen Überblick von verschiedenen Gedanken und wir werden dann diese Gedanken aufnehmen und im Einzelnen uns näher ansehen. Im Kapitel 3 lernen wir, wer das Kommen des Herrn vor Augen hat, hat keinen Platz für Spaltungen. Und manche Spaltungen wären nie geschehen, wäre die Erwartung auf das Kommen des Herrn lebendig gewesen, wach gewesen. Meistens ist es so, dass Geschwister, Heilige, Christen, Gläubige, dass sie sich miteinander überwerfen, weil sie sich so verbeißen ins Jetzt. Sie müssen hier und jetzt Recht haben. Und dann spalten sich Gemeinden. Wer auf den kommenden Herrn wartet, hat keinen Platz für Spaltung. Dann viertens, wer auf den kommenden Herrn wartet, hat keinen Platz für Niedergeschlagenheit. Das lernen wir in Kapitel 4. Und in Kapitel 5 lernen wir, wer auf den kommenden Herrn wartet, hat keinen Platz für Nebensächlichkeiten. Nun, das soll uns einfach einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie der erste Thessalonicher Brief tatsächlich von dieser Wahrheit, von der Wiederkunft des Herrn, geradezu durchtränkt ist. Und jetzt wenden wir uns diesem Brief oder diesem Thema anhand des Briefes im Einzelnen zu. Ich werde zuerst etwas sagen über das Ziel aller Dinge und über die Tragweite dieser Tatsache, dass wir um ein Ziel aller Dinge wissen und an dieses Ziel glauben und glauben, dass wir auf dieses Ziel zugehen. Und dann wollen wir uns deutlich machen, welches Gewicht diese Lehre von der Wiederkunft des Herrn, eben vom Ziel unserer Pilgerschaft im Neuen Testament hat. Das Gewicht der Lehre von der Wiederkunft. Wir wollen nachher einen kurzen Blick tun in die Kirchengeschichte. Einen ganz kurzen Blick nur. Und dann werden wir uns ausführlich mit den Auswirkungen der Erwartung des kommenden Herrn beschäftigen. Also das ist ein Überblick des Themas, wie ich es jetzt behandeln werde. Das Ziel aller Dinge. Paulus beginnt im ersten Thessalonicher Brief tatsächlich vorne. Das heißt, er beginnt mit der Erwählung. 1. Thessalonicher 1. Verse 1 bis 4. Also eine Anrede zuerst, aber das ist ja eigentlich noch nicht der Inhalt. Aber wo er mit dem Inhalt des Briefes beginnt, da spricht er gleich von Erwählung. 1. Thessalonicher 1, 1 bis 4, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Und dann beendet er jedes Kapitel mit einem Hinweis auf die Wiederkunft des Herrn. Und damit hat er den ganzen Bogen geschlagen. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder klar vor Augen haben. Dass die ganze Geschichte dieser Schöpfung, die Geschichte der Menschheit und die ganze Heilsgeschichte, sie hat einen Anfang in Gott und darum auch ein von Gott gesetztes Ziel. Und von Anfang an wirkt Gott auf dieses Ziel hin. Nun, wir werden noch sehen, wie wichtig es ist, und vor allem werden wir sehen, wie sehr wir uns mit dieser Überzeugung vom Zeitgefühl abheben. Unsere Zeit hat keinen Blick mehr für Herkunft und Zukunft des Menschen. Und so halten wir hier einmal diese Tatsache fest, es gibt ein Ziel und dieses Ziel ist bekannt, es ist geoffenbart. Das Ziel ist von Gott gesetzt. Nun, das ist uns als Christen und als Bibelleser inzwischen zwar selbstverständlich, aber das ist dem modernen Menschen gar nicht selbstverständlich. Und das war den Menschen der damaligen Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Was die Heiden, was die Griechen glaubten, war etwas ganz anderes. Und auch was der abendländische Mensch heute glaubt, ist etwas ganz anderes. Wahrscheinlich war der abendländische Mensch noch nie so einseitig diesseits orientiert wie heute. Er ist in einer Weise, der moderne Abendländer ist in einer Weise auf das Diesseits beschränkt, die man eben eine Beschränktheit nennen muss. Es ist nachgerade pathologisch. Diese Welt ist die einzige Welt, die es gibt. So lebt man. Dieses Leben ist das einzige Leben, das es gibt. Diese Lebensspanne umreißt das ganze Leben und das einzige Leben, was es gibt. Es gibt kein Jenseits, keinen jenseitigen Gott. Ja, klar, es gibt Mystik und Esoterik. Aber Mystik und Esoterik sind eigentlich nur besonders schlaue Mittel, um sich und die Welt, in der man sich bewegt, endgültig zur Mitte seiner Welt zu machen. Ja, das ganze Lebensgefühl des modernen Menschen ist so, dass wir nur dieses Leben haben. Es gibt kein Jenseits, es gibt kein zukünftiges Leben, es gibt keine Ewigkeit. Und so sieht man dieses Leben als einzige, ja, als letzte Gelegenheit. Eine ziemlich intelligente Frau, sie muss intelligent sein, an dem, was sie beobachtet und schreibt. Ich kenne sie sonst nicht näher, ich kenne sie nur anhand eines Buchtitels und einer kurzen Besprechung dieses Buches, eine gewisse Marianne Grone-Meyer. Sie ist Professorin in Wiesbaden. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Leben als letzte Gelegenheit. Und im Klappentext zu diesem Buch Da heißt es, mit der Entdeckung des Lebens als biologische Zeitspanne entstand ein stärkeres Bedürfnis nach der Absicherung des Lebens und der effektiven Nutzung der Lebenszeit. Die Angst, etwas zu versäumen, wurde zum Motor, das Lebenstempo zu beschleunigen und die Erlebnismöglichkeiten zu vervielfachen. Und das ist eben der Stress, den der Ungläubige zu Recht so nennt, der Stress des Lebens. Man muss alles in dieses Leben hineinpacken und alles, was man nicht erlebt, ist dann für immer verloren. Also der Sinn des Lebens ist nur dieses Leben, nichts darüber hinaus. Heinrich Heine sagte das schon, ne? Der Sinn des Lebens ist das Leben. Allerdings war Heine vor 200 Jahren ein Vordenker, eine elitäre Gestalt. Die meisten Menschen seiner Zeit, die sahen den Sinn des Lebens noch darin, dass es vorbereitet auf ein höheres, auf ein ewiges Leben. Dass dieses Leben auf etwas Endgültiges vorbereitet. Und darum nahmen ja die Altvorderen die Schläge, die das Leben austeilt, auch gelassener hin. Sie wussten, dieses Leben ist nicht das Einzige. Wir leben ja für etwas Höheres und für etwas Bleibendes. Und darum konnte man auch auf Leiden und auf Verlust und auf Schmerz, so weh es tat, doch irgendwie würdiger und gefasster reagieren. Sie reagierten nicht so hysterisch wie wir heute, wo jede verpasste Gelegenheit eben eine verpasste ist für ewig und immer. Nun, die alten Heiden, sie glaubten an einen nie endenden Kreislauf der Geschichte. Sie glaubten, dass die Geschichte gar kein Ziel hat. Es wiederholen sich eigentlich immer die gleichen Dinge. Und darum war das für die Griechen dort ganz neu. Diese Lehre, dass die Heilsgeschichte, die Menschheitsgeschichte, ja die Geschichte dieser ganzen Schöpfung ein Ziel hat. Wir gehen auf dieses Ziel zu. Nun, was die Christen glauben, was glauben denn die Christen? Ja, wir glauben tatsächlich an ein Ziel aller Dinge und haben damit eine großartige Botschaft. Einmal für unser Herz, für uns selbst und auch eine großartige Botschaft an unsere Zeitgenossen. Denn wir werden ja mit dem Leben nicht fertig, wenn dieses Leben kein Ziel hat und vor allem, wenn wir dieses Ziel nicht kennen. Der Basler Historiker, Kulturhistoriker Jakob Burckhardt, er war damals in Basel Professor, als Nietzsche in Basel den Lehrstuhl bekam für klassische, also griechische Philologie. Und er war der Einzige in Basel, der Nietzsche, dessen Genie, er war ja schon ein Genie, einfach auf seine Weise, erkannte. Und die beiden wurden eigentlich recht gute Freunde. Jakob Burckhardt ist aber eigentlich bekannt geworden und bekannt geblieben wegen seiner Kulturgeschichte. Er hat eine geschrieben über Griechenland, über das klassische Griechenland und eine über die Renaissance. Und er war der Erste, der es ganz richtig sah, dass das dominierende Lebensgefühl der Griechen, der angeblich so lebensfrohen und heiteren Griechen, dass das dominierende Lebensgefühl der Pessimismus war. Der Pessimismus. Und man merkt das, wenn man die griechische Tragödie liest, wenn man vor allem griechische Philosophen liest, eine tragische Düsternis liegt über ihnen. Eine bleierne Schwere, alles ist sinnlos. Niemals geboren worden sein, die Griechen waren die Ersten, von denen wir das literarisch greifbar haben, die das sagten. Wenn man lebt, dann ist jetzt das Beste, bald zu sterben, aber noch besser wäre, nie geboren worden zu sein. So dachten die Griechen. Sokrates, der sagte einmal, ich sehe kein Licht. Ich glaube, dass es die Insel der Seligen gibt. So hieß das bei den Griechen, irgend so ein erträumtes Paradies. Ich glaube, dass es die Inseln der Seligen gibt, aber ich wünschte, wir hätten eine sichere Kunde, an die wir uns halten könnten, um wie auf einem Floß die stürmischen Meere von Zeit und Ewigkeit überqueren zu können. Ich wünschte, wir hätten sichere Kunde. Die Christen haben sichere Kunde. Und zwar nicht von einer erträumten oder irgendwie verzweifelt erhofften Insel der Seligen, sondern Wissen, Gewissheit um die kommende Herrlichkeit. Wer an den Schöpfer der Welt und an den Erlöser glaubt, er kennt dieses Ziel und er weiß auch, ich werde dort sein. Das ist auch mein Ziel. Das glauben ja die Christen, wenigstens dem Bekenntnis nach. Wie sieht es aus in unserem Leben? Sieht unser Leben so aus? Ist unsere ganze Art, wie wir unser Leben einrichten, ist es so, dass man ihm ablesen kann, dass wir wirklich glauben, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Leben wir so, dass man es uns ansieht, die Gestalt dieser Welt vergeht. 1. Korinther 7, 31. Ja, wir müssen diesen unseren Glauben, es ist ein einmaliges Bekenntnis, ein großartiges Wissen, der Herr kommt, wir werden bei ihm sein, das Wissen um die ewige Herrlichkeit. Wir müssen diesen Glauben mit unserem Leben auch glaubwürdig demonstrieren. Man sollte es uns ansehen, anmerken, dass wir Enttäuschungen, Rückschläge anders hinnehmen als die, die dieses Ziel nicht kennen. Den Bewohnern der antiken Stadt Agrigent, Sizilien, aber Sizilien war ja damals griechisch. Den Bewohnern der antiken Stadt Agrigent sagte man nach, sie bauten sich Häuser, als lebten sie ewig, und sie aßen so, als müssten sie morgen sterben. Ich weiß nicht, von wie vielen man das heute, oder von wie vielen von uns man das sagen würde, wenn man sie nur einfach anschaut, wie sie leben. Bauen sich Häuser, als müssen sie ewig leben. Und essen so, als würden sie morgen sterben. Ja, was sagen die Leute von dir, wenn sie deinen Lebensstil ansehen? Ja, man muss unserem Lebensstil ansehen, dass wir Christen sind, oder um jetzt den Ausdruck, den der Apostel Paulus hier im 1. Thessalonicher Brief verwendet, man sollte so der Art, wie wir leben, ansehen, dass wir Erwählte sind, anders sind. Paulus wusste, dass die Thessalonicher erwählt waren. Woher wusste er es? Er sah es an ihrem Leben. Ihr ganzer Lebensstil demonstrierte das. Ich habe das eher so zusammengefasst. In 1. Thessalonicher 1, 5 steht, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Ich lese weiter bis zum Vers 10. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Das Evangelium kam in Kraft zu den Thessalonichern, erstens, dann zweitens, die Thessalonicher wurden Nachahmer des Apostels und seiner Mitarbeiter. Drittens, die Thessalonicher nahmen das Wort in großer Drangsal auf, also unter Schwierigkeiten, es war eigentlich gar nicht, sah gar nicht vorteilhaft aus für die diesseitigen Interessen. Viertens, die Thessalonicher selbst wurden zu Vorbildern. Fünftens, von den Thessalonichern ging das Zeugnis des Evangeliums in der gleichen Kraft aus. Sechstens, die Thessalonicher bekehrten sich von den Götzen. Siebtens, die Thessalonicher dienten dem lebendigen Gott. Und achtens, die Thessalonicher warteten auf den Sohn Gottes. All das bewies, dass sie wirklich Erwählte waren, wirklich glaubten. Und das ist das Abschließende in diesem Kapitel. Sie warteten auf den Sohn Gottes. Das hatten sie von den Aposteln gelernt. Und wir müssen es uns sagen, wir müssen es uns sagen, es uns auch sagen lassen. Wir werden an unseren Mitmenschen, wir werden an unserer Zeit schuldig, wenn unser Leben nicht zu unserem Bekenntnis passt. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor vielen Jahren, das liegt wirklich viele Jahre zurück. Da war ich noch nicht einmal verheiratet. Jetzt bin ich 24 Jahre verheiratet, also es ist mindestens 25 Jahre her. Da war ich vielleicht 3 oder 4 Jahre erst Christ. Und da hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, der war so alt wie ich, und der war Allversöhner. Und ich war damals auf einer Bibelschule. Und ich war von der Bibelschule her gerüstet, diese falsche Lehre der Allversöhnung zu widerlegen. Und so habe ich ihm all diese Argumente gebracht. Und dann sagt er zum Schluss etwas, und das hat mich wirklich zum Verstummen gebracht. Er hat mich nicht überzeugt von seiner falschen Lehre, wirklich nicht. Aber ich musste einfach still werden. Er sagte Folgendes: Wenn ihr das wirklich glaubt, dass die Ewigkeit, ewige Herrlichkeit und ewige Verdammnis unveränderlich und unänderbar hier in diesem Leben entschieden wird, dann müsstet ihr ganz anders leben. Ja, ich wusste nichts mehr zu sagen. Er hatte recht. Er hatte recht. Wenn wir wirklich glauben, es gibt eine ewige Herrlichkeit und eine ewige Verdammnis, dann müsste man das uns ansehen. Man müsste es an der Art, wie wir leben, wie unser Herz schlägt, auch für die Menschen schlägt, wie unser Herz schlägt für die Sache des Herrn und wo unser Herz schlägt, man müsste es dem anmerken. Dass wir das wirklich glauben. Der Herr kommt. Er kommt. Die Ewigkeit wird in diese Zeit, in diese Welt einbrechen. Und das führt uns jetzt zu einem zweiten, größeren Punkt, das Gewicht der Lehre von der Wiederkunft. Im Neuen Testament finden sich etwa 400 Verse,
die etwas sagen über die Wiederkunft Christi oder das kommende Gericht oder die kommende Herrlichkeit. Etwa 400 Verse. Dabei habe ich die Endzeitreden Jesu in den Evangelien und das ganze Buch der Offenbarung nicht mitgezählt. Ich bin einmal wie mit dem Rechen durch das Neue Testament gegangen. Man kann das ja so machen, ziemlich so schnell lesen, in ein paar Stunden durchgelesen und mir jeden Vers einfach so einen Kreis um den Vers gemacht, durch das gesagt wird über die kommende Herrlichkeit, kommende Verdammnis, Wiederkunft des Herrn. So 400 Verse etwa, das Buch der Offenbarung und die Endzeitreden des Herrn nicht mitgezählt. Und das bedeutet, dass wir keinen Tag im Neuen Testament lesen können, ohne wiederholt an die Wiederkunft des Herrn erinnert zu werden. Beständig will uns der Herr offensichtlich daran erinnern. Nur wenige biblische Lehren haben ein größeres Gewicht im Neuen Testament als diese. Der Herr selber redet sehr häufig davon. Er hat direkt davon geredet, hat den Jüngern gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Er hat gebetet und im Gebet gesagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Er hat in Gleichnissen darüber gesprochen, sich verglichen mit einem Meister, der Knechte hat. Und ins Ausland geht und wieder zurückkommt. Die Apostel reden alle davon. Wiederholt. Jedes neutestamentliche Buch spricht vom Kommen Jesu Christi. Ganze Kapitel in verschiedenen biblischen Büchern sind diesem Thema gewidmet. Matthäus 24, Matthäus 25. Zwei lange Kapitel, ausschließlich diesem Thema gewidmet. Markus 13. Lukas 21, 1. Korinther 15. Ganze neutestamentliche Bücher behandeln dieses Thema. 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, 2. Petrusbrief. Das ganze Buch der Offenbarung. Taufe und Abendmahl reden davon. Jedes Mal, wenn wir jemanden taufen, steigt er ins Wasser, kommt aus dem Wasser heraus, haben wir damit auch ausgedrückt, wir glauben an die kommende Auferstehung zur Herrlichkeit. Jedes Mal drücken wir es aus. Jedes Mal, wenn wir am ersten Tag der Woche zusammen sind und gemeinsam das Brot brechen und den Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Herr kommt, jedes Mal sagen wir es. Ja, es ist wirklich so, der Gott, der Himmel und Erde schuf, der einen Anfang setzte, der Gott der Erlösung wirkte, auch da den Anfang setzte, der vor der Schöpfung in Christus das Heil beschloss, zum Heil erwählte, er hat auch ein Ende gesetzt. Gibt es einen Anfang, gibt es auch ein Ende. Die Wiederkunft Jesu Christi ist das Ziel, das Ende der ganzen Heilsgeschichte. Es ist der große Höhepunkt, auf dem die ganze Errettung angelegt ist. Nun, wenn das im Neuen Testament ein so außerordentliches Gewicht hat, dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass im Lauf der Jahrhunderte die christliche Kirche diese Lehre beständig gelehrt hat, verkündigt hat, vor Augen gehabt hat. Und jetzt kommt ein kurzer Rückblick in die Kirchengeschichte. Das ist mein dritter Punkt, Kirchengeschichte. In den ersten Jahrhunderten, im ersten ohnehin, im zweiten auch noch, im dritten auch noch, da war die Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi ein fester Bestandteil im Glaubensleben der Christen. So wie die Thessalonicher, bekehrte man sich zu Gott, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das war die normale Folge der Bekehrung. Wer sich bekehrte, lebte fortan für den Herrn und für sein kommendes Reich. und wartete fortan auf seine persönliche Wiederkehr. Das war normal. Und dieser Glaube und diese Hoffnung entfremdete den Bekehrten tatsächlich von dieser Welt. Machte ihn zu einem Fremdling. Er wusste, ich bin jetzt unterwegs zum Ziel. Diese Welt ist nicht meine Heimat. Der Gläubige wurde zum Wanderer, zum Hebräer. Hebräer bedeutet eigentlich Wanderer. Die Welt wurde ihm zum Durchgang, zum Weg, zum Ziel. Die Welt wurde ihm zur Schule auch. Und die Welt ist eigentlich eine gute Schule. Ist keine gute Heimat. Gute Schule, eine ausgezeichnete Schule. Keine so gute Heimat. Ja, die ersten Christen warteten auf das Kommen des Herrn. Und sie redeten davon. Sie schlossen ihre Briefe ab, indem sie sich gegenseitig sagten, Maranatha, unser Herr kommt. 1. Korinther 16. Vers 22. Ich lese von Vers 21 an. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei anathema. Dann Maranatha, Maranatha, unser Herr, er kommt. So sah es aus in den ersten Jahrhunderten. Dann vom 4. Jahrhundert an begann diese Hoffnung aus dem Blickfeld der Christen zu verschwinden. Und über Jahrhunderte wurde kaum davon gesprochen. In der Reformation bekam diese Lehre noch nicht diese zentrale Bedeutung, obwohl schon verschiedentlich, es waren Diener Gottes da, Evangelisten, Knechte des Herrn, die davon redeten. Im 17. Jahrhundert, dort wurde es dann schon ganz deutlich, dass die Puritaner und dann im 18. Jahrhundert, die Täufer, die haben die Erwartung von der Wiederkunft des Herrn wieder gelehrt, verkündigt. Aber vom 4. Jahrhundert an, während mehreren Jahrhunderten, dachte man kaum daran. Man redete nur noch vom jüngsten Tag. Und der jüngste Tag ist eben der jüngste Tag. Das ist der heilige Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist irgendwann einmal. Und genauso fern ist ja dem Kirchenchristen die Wiederkunft des Herrn. Nun, ich wurde konfirmiert in einer evangelisch reformierten Kirche in der Schweiz. Und wir hatten einen guten Pfarrer, der hat uns wirklich noch biblischen Unterricht gegeben. Also nicht so eine fade Ethik oder sowas Ödes, sondern wirklich biblischen Unterricht. Und wir mussten Bibeltexte lesen und auch Verse anstreichen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir je etwas gehört hätten über die Wiederkunft des Herrn. Man wusste, es gibt irgendeine komische Sekte. Die sagen, Jesus kommt dann und dann wieder. Aber ernst genommen hat das niemand und man hörte nie etwas davon. Im Bibelunterricht der evangelischen Kirche, das war in den 60er Jahren, nie etwas davon gehört. Nun, woran lag es, dass diese Erwartung des wiederkommenden Herrn, dass sie so erblasste? Im vierten vor nachchristlichen Jahrhundert, dort wurde das Christentum zuerst zur tolerierten und dann geförderten und am Schluss sogar zur offiziell befohlenen Religion. Im Jahr 313 machte das Toleranzedikt von Mailand, erlassen von Kaiser Konstantin, den Christenverfolgungen ein Ende. Staat und Kirche gingen miteinander ein Zweckbündnis ein. Die Christen wurden also nicht mehr verfolgt. Sie konnten ihren Glauben ohne Bedrohung bekennen. Sie konnten sich zur Kirche halten, ohne dafür benachteiligt zu werden. Ja, bald war es sogar für die Karriere nützlich, zur Kirche zu gehören. Und bald unerlässlich. Wer nicht zur Kirche gehörte, bekam kein Ämter. Es ließ sich als Christ so gut leben, dass man immer weniger empfand, dass man als Christ ein Fremdling ist in dieser Welt. Die Welt wurde zur Heimat. Und damit war die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn bald so schwach geworden, dass sie ganz vergessen werden konnte. Moody, der Evangelist Moody, er sagte einmal Folgendes. Der Teufel will nicht, dass wir die Wahrheit vom Kommen des Herrn sehen. Denn nichts kann die Gemeinde so erwecken wie dieses Wissen. Sobald jemand die Wahrheit ergreift, dass Jesus Christus kommt, um seine Freunde zu sich zu nehmen, verliert die Welt ihre Macht über ihn. Aktien, Bankkonto und Altersvorsorge verlieren ihre bisherige Bedeutung. Das Herz wird frei für die glückselige Hoffnung, frei Ausschau zu halten nach dem Kommen des Herrn, der uns in sein himmlisches Reich einführen wird. Glückselige Hoffnung. Ja, es ist wirklich eine glückselige Hoffnung. Was bedeutet glückselig? Dieses griechische Wort, glückselig, Makarios, es kommt 50 Mal vor im Neuen Testament, 13 Mal im Matthäusevangelium, davon 10 Mal im Zusammenhang mit dem kommenden Zeitalter. In Lukas kommt es 15 Mal, davon 11 Mal bezüglich der Zukunft. Im letzten Buch der Bibel kommt es 7 Mal vor, dort immer bezüglich der Zukunft. Also dieses Wort glückselig wird fast immer verknüpft mit dem kommenden Zeitalter, mit dem kommenden des Herrn, mit der kommenden Herrlichkeit. Ja, es ist wirklich so, das Schönste kommt noch. So heißt ein Buch, das Fritz Rienecker geschrieben hat über die Offenbarung. Das Schönste kommt noch. Die glückselige Hoffnung. Ja, was macht denn diese Hoffnung so glückselig? Hoffnung. Hoffnung heißt natürlich Gewissheit zukünftiger Dinge. Hoffnung heißt nicht ein subjektives Erwarten, ein Wünschen, wo man nie weiß, ob es auch eintreffe. Nein, hoffen heißt gewiss sein bezüglich zukünftiger Geschehnisse. Ja, was macht diese Hoffnung glückselig? Ich nenne hier eine Reihe von Gründen. Wir werden beim Herrn sein. 1. Thessalonicher 4, 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Alle Zeit bei dem Herrn. Nichts mehr wird irgendwie hindern, stören. Es wird nie mehr vorkommen, dass wir dem Herrn durch Trägheit oder durch Torheit oder durch Ungehorsam fremd werden. Es wird nie mehr vorkommen, dass unsere Liebe erkaltet. Wir werden beim Herrn sein. Wir werden sein Angesicht sehen. Offenbarung 22, 4. Und sie werden sein Angesicht sehen. ihn sehen, den wir, ohne ihn je gesehen zu haben, lieben. Ja, seine Stimme haben wir gehört. Wir vernehmen seine Stimme täglich, wenn wir sein Wort lesen. Aber wir haben ihn nie gesehen. Wir werden ihn sehen. Ihn so sehen, wie er ist. Wir werden sein Angesicht sehen. Wir werden den Bräutigam sehen, dem wir so lange nachgetrauert haben. Matthäus 9, Vers 15. 2. Thessalonicher 2, 1. Wir bitten euch aber, Brüder, um der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus willen und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Alle versammelt bei ihm, zu ihm, um ihn. Alle eins. Wie wunderbar wird das sein. Kein Misstrauen mehr wird sein. Nichts mehr wird zwischen den Herzen der Gläubigen sein. Gar nichts mehr. Das ist wirklich eine glückselige Hoffnung. Wir werden keine Sünde mehr kennen. Offenbarung 21,4. Offenbarung 21,4. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, weil eben auch keine Sünde sein wird. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir werden im himmlischen Jerusalem sein, das ist eine Stadt, das heißt vollkommene Gemeinschaft. Stadt, das heißt Gemeinschaft. Offenbarung 22, 14. Und wir werden vom Baum des Lebens essen. Glückselig ihre Kleider waschen, auf dass sie ein Recht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Das ist die glückselige Hoffnung. Und wenn all das wahr ist, und wenn wir all das wirklich glauben, dann wird das unser Leben bestimmen. Es wird unser Leben prägen. Und von den Auswirkungen dieses Glaubens und dieser Hoffnung werden wir dann morgen sprechen.